Willkommen zu einer neuen Folge «Vergiss mein nicht». Ich bin Lynn und freue mich mega, dass du zuhörst. Vielleicht hast du ja auch schon die Folge von letzter Woche gehört. Das war der Live-Podcast, den ich jetzt auch nochmal aufladen durfte. Mir hat es mega Spass gemacht. Jetzt ist du wieder dran. Hey, im Moment ist wirklich, ich weiß nicht, was in der Luft, aber die Leute gehen crazy. Wir haben wirklich so die ganze Zeit Sirenen bei uns. Es ist mega laut, alle schreien um, alle gehen loco. Aber naja, ich hoffe, das ist jetzt der einzige laute Hooper, der noch folgt. Ich kann es aber nicht versprechen, dass jetzt gerade jeden Moment eine neue Person vor meinem Fenster durchläuft und umschreit. So werden wir idealerweise geweckt. Sehr geil. Naja, vielleicht hast du die Folge von letzter Woche gehört, vom Live-Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht zum Zuhören. Ich habe auf jeden Fall mega festes Fußballfieber in mir. Ich freue mich, dass heute nochmal ein Match ist. Und einfach generell finde ich es irgendwie eine mega schöne Stimmung. Ich durfte auch an zwei Matches live gehen und das war super cool gewesen. Mega schön. Ich habe sogar einen Royal gesehen, Leute. Ich bin am England-Niederlande-Match gesehen und einfach über uns war Prinz William gesehen. Oh, jetzt steht schon wieder ein Buch auf, mir hört es nicht. Ich will einfach weiterreden. Das hat mich echt geflasht. Habe ich cool gefunden. Ich habe so gedacht, now I'm blessed. Witzig. Im gleichen Sektor. Irgendwie witzig. Naja. Da dachte ich, wow, er ist einfach der Sohn von Lady Di. So random, aber naja. Sie ist halt cool gesehen. Ich habe noch einen Flip und einen Flop. Aber ein bisschen spielt das schon mit rein. Es ist im Moment ja auch überall so Freiluftkino, Open Air, bla 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 bla. Und ich habe an einem davon, beim Klusplatz, glaube ich, ja, Amélie Poulain geschaut. Also die fabelhafte Welt der Amélie. Und es hat so Freude gemacht. Ich wollte zuerst einfach etwas allein und danach, weil ich habe schon viele Leute gefragt, ob sie Zeit haben. Hat keine Zeit gehabt. Ich wollte nämlich irgendwie etwas trinken oder irgendwie einfach raus. Und wenn niemand mir sagt, ich kann mit, dann gehe ich halt allein. Dann habe ich zuerst gedacht, ich gehe an die Limmat. Aber dann habe ich gecheckt, es wird mir noch gut lange um an das Freiluftkino halt. Und dann bin ich gedacht, hey, ich glaube, der Freitag und Samstag schon wieder. Also hat mir mega Freude gemacht. Es gibt eine Kollekte und ich habe mich sehr inspiriert gefühlt von Amélie. Ich muss sagen, der erste Teil vom Film hat mir noch viel besser gefallen als der zweite, weil im ersten Teil geht es mega viel um ihre Wahrnehmung so und sie erzählt ja auch so, was sie mag und was nicht, was ihr das Umfeld mag und was nicht. Zum Beispiel, sie mag es irgendwie ihre Hand in Getreidesäck stecken. Und ihr Umfeld mag zum Beispiel, oder ja, eigentlich sammelt irgendetwas Spezielles. Oder, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ja, halt so ein bisschen witzige Sachen. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, was ist es bei mir? Und mir ist nur eins sicher eingefallen, was ich nicht mag, sind Sitzküsse. Ich mag überhaupt keine Sitzküsse. Ich muss die immer wegnehmen, weil ich finde es irgendwie doof auf denen sitzen. Habe aber dann gemerkt, ich sitze gerade auf meinem Tüchli, weil eigentlich habe ich ja an die Limmat welle. Aber anscheinend ist es mir nicht unwohl, auf meinem Tüchli sitzen, auf dem Bänkli. Aber wenn das jetzt eine Sitzküsse gewesen wäre, dann hätte ich ein Problem damit gehabt. Dann musste ich es wegnehmen. Ich lege das dann immer so neben dem Stuhl an und lege sie natürlich wieder drauf, wenn ich gehe. Immer ein bisschen, ja, ist immer ein bisschen peinlich, aber ich brauche halt meinen Komfort. Was soll ich machen? Ich habe eine Freundin, die kann nur links laufen von mir. Ja, dann ist es halt so. Ich schaue auch immer wegen der Tasche, dass es gut ist vom Rhythmus, aber sie muss links laufen. Finde ich witzig. Die ersten paar Mal hat sie es immer probiert, so heimlich machen und dann irgendwann ist sie gesagt, ich muss einfach immer links laufen. Und ja, das nehmen wir natürlich so an, wie es ist. Was habe ich noch? Was mag ich? Ah, ich mag es, wenn chronically online. Ich mag es, wenn ich etwas in mein Handy tippe, und zwar blind, und es trotzdem und's richtig geschrieben ist. Weil ich weiß halt so, wo das Tasten sind, dann kann ich theoretisch blind schreiben, chatten und so. Und dann schaue ich an mich, habe ich es richtig geschrieben? Und dann freue ich mich, wenn alles genau so geschrieben ist, wie es soll. Kannst mir ja gerne mal sagen, was du magst und was nicht. Weil ich finde es schon sehr lustig. Ich habe auch gefunden, dass so die Art und Weise vom Film schon mega zum Nachdenken anregt und einfach so meine Kreativität mega gefördert hat. Ich habe dann auch gerade ein paar Videoideen gehabt. Und irgendwie, wo ich so an einem Aufklapptisch gesessen bin mit den anderen Leuten, habe ich so ein bisschen gelauscht, links und rechts. Und da hat zum Beispiel einer gesagt, schau mal, in diesem Kaffee, das ist neu, das gehört da gar nicht an, noch nie so schlecht bedient worden. Er hat sich richtig echauffiert und das habe ich sehr witzig gefunden. Ganz heimlich habe ich gelauscht und dann so gedacht, das wäre doch eine super Videoidee. Ich gehe dort mal an und schau, ist es wirklich so scheiße? Ja, yeah. Richtig cool. Also schaut euch den Film unbedingt mal wieder an. Ich finde Filme schauen immer ein bisschen schwierig. Also, ich weiß nicht, am bin ich so, ich schaue einfach nicht gerne Sachen irgendwie. Es ist so schwierig zum reinkommen. Aber wenn ich sie dann geschaut habe, denke ich mir, das ist jetzt gerade richtig toll gewesen. Ich habe auch so geschaut, wie lange läuft Amelie, also wie lange ist der Film. Und dann habe ich sie 2 Stunden. Da habe ich so gedacht, ohne Leni 2 Stunden. Aber ja, man muss ja irgendwie daran arbeiten, dass man nicht mehr die Aufmerksamkeit von einer Traube hat, Alter. 15 Sekunden, mehr nicht. Ist echt schlimm. Ein paar in meinem Umfeld haben jetzt gerade Social Media deactivated, alles gelöscht und so. Finde ich einen spannenden Ansatz. Ist in meinem Fall viel schwieriger. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich muss ein bisschen anders anfangen. Also jetzt alles löschen ist nicht die Lösung, aber ich sollte vielleicht mal, wenn ich so draussen umeinander laufe, nicht TikToks schauen. Tja, guilty. Guilty. Aber ja, es macht halt irgendetwas. Das ist mega blöd. It is the damn phone. Aber wie kommen wir davon weg? Das ist echt schwierig. Es gibt ein Buch, das muss ich mir vielleicht mal anschauen. Ja. Ich probiere es auf jeden Fall ein bisschen zu reduzieren, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich bin mega abhängig und das stört mich. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen durchhängen. Irgendwie mega müde gewesen die ganze Zeit. Ich habe dann so gedacht, vielleicht habe ich Eisenmangel. Jetzt probiere ich das wieder ein bisschen mehr mein Eisen einnehmen und fühle mich ganz gut damit so. Aber ich habe einfach keinen Antrieb gehabt, obwohl ich mein Medi genommen habe auch. Und also wenn ich es nicht genommen habe, dann ist gar nicht gelaufen. Ich konnte mir wirklich rauchen. Nein, so schlimm, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich, einfach ein schlechtes Gefühl. Das macht mir gar keinen Spass. Darum habe ich es dann doch genommen, das Medi. Und dann mit dem Schwung von der Wirksamkeit einfach mal meinen Tag gestartet. Und dann bin ich immer wieder länger wach gesehen. Typisch Sommer halt. Aber ich finde es eigentlich noch ein gutes Konzept, so Siesta machen. Also wirklich, das macht ja dann gar keinen Sinn. Doch, eigentlich schon. Früh aufstehen, Siesta und dann lang wach bleiben. Mega geil. Werbung. Ich darf mal wieder über Nivea sprechen. Etwas, was ich super gerne mache. Und vor allem die Nivea Soft begleitet mich eigentlich immer. Ich finde, wir brauchen alle einfach eine Creme in der Tasche. Also ich kann nicht darauf verzichten. Meine Haut ist auch relativ trocken und auch die von meinem Umfeld anscheinend, weil ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob ich nicht irgendeine Handcreme habe oder sonst irgendwie eine trockene Stelle versorgen könnte. Und meine Antwort ist immer, ja, ich ziehe dann einfach meine Nivea Soft. Ich habe die meistens in der Tube dabei, aber es gibt sie auch im Dösli. Und dann teile ich die mit meinen Freundinnen. Ich glaube, ich bin ein bisschen prädestiniert dazu, weil meine Mami, meine Grossmami, gefühlt alle in meiner Familie sind Nivea-Fans und haben mir das auch schon von klein auf mitgegeben. Darum eigentlich schön kann ich die Tradition weiterführen und meinen Freundinnen und auch meiner Partnerin immer wieder Nivea auf die Hand drücken. Und mega cool ist, dass es neuerdings auch eine Nivea-Soft mit SPF gibt. Ich habe mir natürlich wieder ein paar Zettel vorbereitet und habe gedacht, wir ziehen jetzt einfach eins. Bin sehr gespannt, was da vorkommt, weil die habe ich vor längerer Zeit mal aufgeschrieben. Okay, die Frage ist noch funny, weil sie sehr erwachsen ist. Haushalt. Wie teilt ihr den Haushalt auf? Putzt ihr jeden Tag? Boah, es kann echt ganz eine eigene Folge werden wegen Haushalt. Ich finde das nämlich noch schwierig, wenn man so merkt, wie viel eigentlich zu tun ist. Ich habe eigentlich so eine ideale Vorstellung von einem Haushaltsplan, wo man jeden Tag ein bisschen etwas macht und dann halt nie mega viel anfällt. Aber das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also ich mache schon viel, würde ich sagen. Weil Thea ist ja auch meistens in der Schule Vollzeit. Also sie studiert und ich halt nicht. Ich bin ja immer daheim. Also ich bin selbstständig mit Social Media und darum einfach generell mehr daheim und habe Zeit oder kann ich das mega gut einrichten. Ich habe mir eine Zeit lang halt so eine Routine geschaffen, dass ich wirklich am Morgen angefangen habe mit Putzen. Es ist aber nicht immer gut, weil ich habe dann so angefangen, mir wie so Grenzen zu setzen und mich so restriktiv zu sein mit dem. Also ich bin dann so gesehen, wenn ich nicht das und das und das schon erledigt habe, dann kann ich nicht anfangen zu arbeiten oder das und das machen, was mir eigentlich Spass machen würde. Zum Beispiel, die Küche muss gemacht sein und einmal gestaubsaugt und dies und das und selbst. Und irgendwann habe ich so gecheckt, ich will mich einfach ablenken. Ich will einfach nicht anfangen zu arbeiten. Das ist schon nicht so gut. Aber Ich würde schon sagen, wir putzen jeden Tag ein bisschen. Wir müssen es besser noch aufteilen, auf jeden Fall. Mein Ziel ist im Leben immer, irgendwann mal eine Haushaltshilfe anstellen, wo so zweimal in der Woche kommt und so Zeug macht wie Fenster putzen, Boden nass aufnehmen, Bad putzen. Halt so Zeug, wo ich schon mega blöd finde. Mir hat es geholfen, so ein paar Hacks zu haben. Ich habe zum Beispiel mega lang so Öko-Putzmittel und so gebraucht, wo mich irgendwie mega genervt hat, weil es nicht so richtig gegangen ist. Zum Beispiel so Tabs für zum Fenster putzen. Und dann habe ich meine Fenster halt auch nicht geputzt, weil es mich jedes Mal genervt, das zu machen. Und dann habe ich halt so gesehen, hey, ich kaufe jetzt einfach einen Glasreiniger, wo ich weiß, er funktioniert, ist halt vielleicht scheiße oder blöder, aber es geht wie nicht anders. Oder zum Beispiel habe ich jetzt, als ich im Deutschen war, mega viel von diesen, wie heissen die, so Reinigungstüchli gekauft, so mässig Desinfektionstüchli für Oberfläche. Weil ich gemerkt habe, wenn es schnell gehen muss, dann ich weiß auch nicht, der Lumpe fuckt mich ab. Ich will da nicht auswaschen und dies und selb. Es hilft mir einfach, wenn ich weiß, ich kann mir ein Tüchlein nehmen, dort drüber wischen und dann kann ich das in den Abfall tun. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die umweltschonendste Art und Weise zu putzen ist. Weißt du? So Zeug. Also mich ein bisschen dort ja, nicht so streng nehmen und einfach wirklich priorisieren, dass ich es mache und nicht, dass die Art und Weise, wie ich das mache, ja, so gut wie möglich ist. Ich habe so einen groben Plan. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, was ich gerade sehe. Dort steigt gerade ein Mann aus einem Dachfenster. Ungesichert. In einem roten T-Shirt. Wieso ist der nicht gesichert, Bro? Nein, also jetzt, oh mein Gott, ich kann es fast nicht anschauen. Aber ich schaue gerade zu. Jetzt klettert er dort auf und hebt sich an der Dachterrasse von außen. Oh nein, jetzt kommt noch ein zweiter. Der klettert jetzt übers Geländer. Jetzt kommt noch der zweite von hinten. Leute, das macht mir Angst. Ich kann das irgendwie nicht anschauen. Der hat auch noch einen riesigen Eimer in der linken Hand. I guess, die machen das oft, aber bitte. Oh nein, der kommt nicht drüber übers Geländer, weil er ist zu klein. Ui, 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 ui. Was machen die dort? Wieso sind sie nicht normal rauf? Ist vielleicht die Tür kaputt? Wir haben auf jeden Fall auch eine Dachterrasse, aber unsere Dachterrasse, also am Anfang habe ich gedacht, boah, wir werden nur auf der Dachterrasse chillen. Aber okay, nein. Ich war so 7 Mal dort oben gesehen. Nein, Spaß, schon war mal weh, aber ich weiß nicht, denn wirklich dort rauf ist schon. Ah, das sind Chemiefäge innen. Das sind 2 Männer. Muss ich nicht gendern. Aber lustig. Dass sie so rauf sind, hä? Naja. Hast du auch eine Dachterrasse? Und wenn ja, benutze ich sie so oft, wie du gedacht hast, weil es ist irgendwie immer mega heiß da oben oder es windet. So. Oder es ist dann halt hure kalt. Aber ja, man muss den guten Moment abwarten. Ich muss sagen, mit dem Putzen, ich habe zum Glück jetzt, dank meinem Job auch, von Dyson einen geilen Staubsauger gekriegt, den ich wirklich so mega gern benutze und wo einfach ist. Ich muss den dann amigs reinigen, aber das ist mir voll wert. Und wenn ich, ja, mit dem kann ich einfach die ganze Wohnung geil saugen. Vorher hatte ich so einen mit Kabel und mit einem Beutel. Also bin ich richtig abgefuckt. Da haben wir auch mega selten geputzt. Und dann ist der halt auch irgendwo einfach gestanden. Und im Weg gestanden. Also ich habe es mir einfach probiert, so erleichtern wie möglich. Denn so, ich habe halt so ein bisschen auf dem Schirm, was man muss machen. Und ich glaube, wenn man jetzt auch mit Leuten zusammen wohnt, tendiert man eventuell, in meinem Fall vielleicht ein bisschen dazu, dass man die Sachen dann einfach macht, aber nie sagt, dass man die macht. Und dann hat man so das Gefühl, also dann checkt die Person gar nicht, dass die gemacht werden müssen, weil du übernimmst das ja die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mega muss lernen. Einerseits genug früh sagen, bitte können wir das aufteilen und das muss gemacht werden. Das, ja, ich habe halt mega gemerkt, man muss es den Menschen, also ich muss es auch lernen, dass man es macht. Was nicht heißt, dass jetzt in meinem Fall Thea nicht putzt oder so. Aber eben zum Beispiel Salz einfüllen in Geschirr. Ich mache das dann halt einfach immer. Und dann bin ich so, boah, wieso hat sie das jetzt nicht gemacht? Dabei hat sie vielleicht gar nicht gecheckt, dass man das muss machen, weil ich habe es halt immer gemacht und habe auch nie gesagt, mach du es mal. Aber eben so Zeug finde ich noch schwierig. Ja. Und ich wünsche mir auch ein bisschen auch so einen Neubau, wo man einfach besser putzen kann. Weil ich habe so das Gefühl, in der Altbauwohnung kannst du noch so gut schrauben und das ist alles immer wieder dreckig. Sofort. Ich finde aber auch noch schwierig, den Haushalt aufzuteilen. Eben je nachdem, wie viel jemand daheim ist, kann man auch automatisch mehr machen oder muss man mehr machen. Ich finde zum Beispiel fair, wenn man dann bei der Miete schaut, wenn jemand wirklich signifikant mehr putzt und mehr so die Hausarbeit macht, dass man dann, dass die andere Person dann ein bisschen mehr zahlt an der Miete oder so. Also das kann man ja alles mega gut, finde ich, absprechen. Und was mir auch mega geholfen hat, ist, wenn ich mal durchgefallen bin wegen dem Putzen, so eine Liste schreiben von allem, was gemacht werden muss. Was fällt an? Und die dann in so Büscheli machen. Einmal jeden Tag, also täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Und dann die ganze Summe an Sachen einfach mal aufteilen. Also wirklich so mässig Ämtchen machen oder einfach, dass man das mal sieht, was überhaupt anfällt und wie viel unsichtbare Arbeit man ja auch so mitmacht. Es gibt auch eine coole Folge zu diesem Thema, glaube ich, von Beziehungskosmos. Müsstet ihr vielleicht ein bisschen suchen. Gebt vielleicht mal Haushalt ein und Care-Arbeit oder ja, irgendwie Haushalt hat schon irgendwie etwas gekommen, glaube ich, wo sie das, glaube ich, auch mal darüber geschwätzt haben. Und ich finde, das ist schon auch wichtig, weil vor allem, wenn man mit jemandem zusammen wohnt, wo, oder auch mit mehreren Menschen, ich habe zum Beispiel selber nie in einer WG gewohnt, aber jetzt stelle ich mir das auch noch schwer vor. Wobei ich es mir auch ein bisschen einfacher vorstelle, weil man liebt sich halt nicht. Man ist einfach befreundet vielleicht oder man wohnt einfach nur zusammen und dann kann man das auch gut sagen, hey, das und das muss gemacht werden, mach das Scheißamtli. Aber wenn man halt zusammen wohnt und sich sehr gern hat, dann ist es halt so, hey, ja, wird jetzt frustriert. Einfach immer früh genug sagen, wenn man merkt, dass fährt etwas einmal von stören. Das nicht so auffressen. Und dann niemals, wenn es dann zum Streit kommt oder so, sagen, immer und nie. Weil das kommt nicht so gut an. Ist jetzt nicht so, als ob ich das schon mal erlebt habe. Ich habe es mal gehört. Gibt dann vielleicht doch noch einen größeren Streit, als man gedacht hat. Aber ich finde Haushalt sehr schwer. Und mir fällt einfach Haushalt machen auch mega schwer. Also ich habe das Gefühl, amis bin ich so, wenn haben wir das letzte Mal das Bad putzt, what the fuck? Und irgendwie, also, ja, bei uns ist, würde ich jetzt mal behaupten, nie mega grusig, aber zum Beispiel gestern bin ich in die Küche und habe gedacht, Bro, es ist nasty. Wenn wir sie jetzt auch mal deep cleanen, vor allem auch der Boden. Unser Boden wird so schnell grusig und ich hasse es. Ich bin früher so eine mega Barfuß-Person gesehen. Ich habe daheim nie Finken angehört, nie. Finken habe ich immer so komisch gefunden. Ich weiß noch, der eine Freund, von dem ich auch schon erzählt habe, der hat immer so Finken gehabt, mit so einem Schweizer Kreuz drauf. Ich glaube, aus dem Ostener Sport oder so. Deichmann, die sind so gefilzt gewesen und haben so grau. Einen Schweizer Kreuz drauf, habe ich richtig cringe gefunden. Und ich weiss auch noch, als ich mal einen Crush auf jemanden hatte und dann hat er mir ein Foto geschickt und hat Finken gehabt. Und ich habe das mega peinlich gefunden. Irgendwie mega, hat mich voll gegickt. Was sind das schon wieder für die gewesen? Ah, ich glaube, ein Birkenstock. Ich weiss auch nicht, warum. Habe ich mir dumm gefunden. Sorry. Aber jetzt bin ich auch eine Finken-Person. Ich habe drinnen und draussen Flipflop. Und im Winter habe ich Finkli. Okay. Finkli-Ausfall. So. Die habe ich geschenkt bekommen. Aus so einem Anthroposophen-Lädeli. Dass ich, ja, der hat schön warme Füßchen. Weil bei uns wird es ja arschkalt im Winter. Und eben, es ist bei uns dreckig. Also es wird einfach mega schnell staubig, mega schnell schmutzig. Und ohne Finkli wäre es echt übel. Und man muss auch sagen, ich verliere echt viel Haar. So in meinem Zimmer ist hauptsächlich Haar am Boden. Und die verfangen sich dann in meinen Zähren. Drum Finken. Nein, also deine Flipflop. Deine Flipflop und unsere Flipflop. Das einzige Schwierige ist, dann ab und zu laufe ich aus Versehen mit meinen dünnen Flipflops raus. Dann muss ich sie zuerst mal wieder desinfizieren, weil ich finde es so grusig, wenn man mit Schuhen reingeht. Aber es passiert mir schon noch oft. Auch wenn ich so nochmal das Outfit anschaue und dann habe ich die Schuhe schon an. Meine Schwester, die hat irgendwann mal wegen ihrem Studium so einen Test gemacht und hat halt so Probe genommen von Schuhsohlen und dann so geschaut, was du dazu machst. Und dann hat sie mir das damals gezeigt und erzählt und ich habe, das ist mir wirklich, das hat sich so eingeprägt in mein Gehirn, wie grusig das ist. Weil das ist alles mögliche an nasty shit halt dran gewachsen natürlich. Und wenn du das halt reinnimmst, mega grusig. Und wenn du dann auch noch barfuß läufst, so wie ich früher, bah, dann muss man seine Füße auf jeden Fall zuerst noch waschen, bevor man ins Bett geht. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Ich habe auf jeden Fall ich habe das Bedürfnis, dass jemand meine Wohnung zweimal in der Woche nass durchzieht. durchdingselt, aber das macht bei uns keiner. Wir haben zwar so einen Wischer, aber I hate it. Wirklich nass aufnehmen, finde ich richtig scheiße. Zum Glück steht bei uns nicht so viel. Ach, das ist keine Ausrede, nein. Ich mache es einfach nicht gern. Ich mache es einfach nicht. Ich glaube, wenn ich so einen Hauswirtschaftsraum hätte, wo das noch einfacher zugänglich würde stehen, so der Eimer und der Wischmopp oder das Ding halt, dann würde ich es vielleicht eher in die Hand nehmen. Aber das ist wie nicht der Fall. Und dann wieder zum Beispiel das Auswaschen, das ist mir einfach immer zu streng. Aber es wäre schon cool. Ich laufe gerne barfuß über frisch nass aufgenommenen Boden. Ich bin eigentlich auch so aufgewachsen, dass man mega, also bei mir daheim ist immer so sauber gewesen, weil meine Grossmami, beide Seiten eigentlich, aber vor allem von meiner Mami auch, die hat so einen Putzfimmel. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das schon oft gehört von Grossmütterli, dass die wirklich so, die gehen crazy. Meine Grossmami ist so eine saubere, bei ihr muss immer alles putzt sein, alles, wirklich und insane. Bei ihr kann man vom Boden essen, bei ihr, wenn sogar etwas moist am Boden wird gehen. Ich würde das nochmal essen, weil es wäre eh erst gerade nass aufgenommen worden. Und zwar mit einer frischen Lumpe. Wisst ihr? Aber ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, wenn ich so ein bisschen darüber philosophiere, warum das so ist, dass es einfach der einzige Weg ist für sie, zum Beispiel zum Ordnung, also so im Kopf auch, Ware und Kontrolle haben. Das ist so, worüber sie kann Kontrolle haben. Und darum muss das so sein. Und alles andere, vielleicht auch dramatischer, ist dann halt wie unter Schach. Unter Schacht, unter Schicht und Schacht. Ja. So ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich kann schon mal mit Schuhen reinkommen, aber nicht unbedingt. Finde ich nicht so geil. Ich habe meine Schwester hat mir das ja beigebracht mit den Schuhen. Und die hat mir früher so viel Zeug erzählt. Und ich habe, eben meine Schwester ist 11 Jahre älter. Und ich habe damals schon immer mega gerne erzählt, was sie mir so gesagt hat. Weil für mich war meine Schwester so die, die alles weiss. Sie war so weise gewesen und ich habe so cool gefunden, was sie alles so erzählt. Und sie hat mir so viel Scheiß erzählt. Und ich habe das so gross umgeposaunt und allen weiter gesagt. Bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat, das stimmt doch gar nicht. Und dann hat sich mein ganzer Blick auf sie verändert. Zum Beispiel ist das, ja, der ausschlaggebende Punkt erzähle ich nachher. Aber als ich 11 war, oder ein bisschen, ja, so um die 11, was hure Sport ist für das, habe ich nämlich die wilde Blutere bekommen. Was, wie sagt ihr noch in Zürich? Windpocke? Nein, ich weiß es nicht. Jo, wilde Blöterli. Und das ist ja eine Krankheit, die man als Kind bekommt. Und wenn man die früh hat, dann ist es auch nicht gefährlich. Es ist halt unangenehm, juckt und so. Und die armen kleinen Kindli. Es gibt ja dann auch so Pockenpartys, wo man die Kinder zusammensteckt, damit sie sich anstecken. Weil wenn du das eben als Erwachsene hast, oder je älter du wirst, desto schlimmer wird es. Also das war wirklich so eine Zeit, wo ich bin, glaube ich, 4 Wochen ausgenockt gewesen. Nicht in die Schule können, nichts. Mega fest ja, Fieber, Schmerzen überall, meine Lymphknoten sind mega angeschwollen. Und am Anfang, meine Schwester hat in einer Arztpraxis geschafft. Und das habe ich natürlich auch immer schon mega cool gefunden. Und am Anfang hat es halt sich so gezeigt, dass meine Lymphknoten so am Hals mega aufgeschwollen sind. Dann sind wir natürlich, also bin ich zu ihr und haben sie so gefragt, ob sie mal schauen kann, was sie meint, was das ist. Und dann hat sie so gesagt, sie glaubt, das ist ein Pickel. Und den könnte man ja aufstechen. Und dann haben wir dort darüber geredet, dass sie da gerne aufstechen würde. Einfach mal reinstechen, muss ja nicht mit dem Messer sein, sondern vielleicht auch einfach mal mit der Spritze mal schauen, was dann so rauskommt. Leute, die Drüse, das ist gar nicht gut, wenn man dort reinstechen würde. Ich sag's nur, wie es ist. Es ist kein Pickel gewesen. Aber ich habe ihr halt voll vertraut und es ist einfach auch irgendwie, also für mich eine mega lustige Geschichte, weil ja, sie sagt heutzutage, ich habe mal mit ihr über das gesprochen, sie hat gesagt, nein, ich hätte nie reingestochen, ich hätte nur mal so ein bisschen gedrückt. Nein, sie hat reingestochen, ich sage es, wie es ist. Aber ich habe halt Angst gehabt vor allem, was mir wehtun könnte und darum habe ich gesagt, nein, ich kann nicht. Und habe es zum Glück dann nicht gemacht. Aber der ausschlaggebende Punkt, wo ich wirklich gewusst habe, sie labert Scheiße, ist gesehen, wo sie mir gesagt hat, dass Tauben so verstümmelte Beine haben, weil sie sich selber anschiessen. Weil ihre Scheiße ist schon ätzend. Und ich habe das so... Das war gesehen, womit ich wirklich jahrelang durch die Welt gelaufen bin und ich habe das allen erzählt. Ah, look, oh nein, die arme Tauben, schau in die Beine, das ist, weil ihre Scheiße ist ätzend. Und sie schießen sich dann wie an und dann ätzt das ihre Füße weg. Ha, oh mein Gott, so traurig und schlimm. Jedem. Ich habe es allen erzählt. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, hey, ich habe das auch allen jetzt erzählt, weil das hat ja dir deine Schwester gesagt. Und dann hat mir jemand gesagt, dass es gar nicht stimmt. Es macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Es wäre ja mega übel von der Natur, wenn sie das würde, also wenn das so passiert wäre. Und Vogelscheiße ist tatsächlich ätzend für Autolack. Aber natürlich nicht für sie selber. Aber ja, dann bin ich so gesehen, ich vertraue nicht mehr, sorry. Dann bin ich älter geworden und dann habe ich irgendwie so gemerkt, oh, sie ist, ich glaube ihr gar nicht so viel, wie sie sagt. Aber ja, wenn man halt jung ist, finde ich alles voll geil. Und ich finde sie immer noch mega cool. Und vor allem, wenn ich so da denke, wie ich so 9 war und sie ist so 21 war, richtig crazy. Ich habe sie so cool gefunden, natürlich. Und sie ist halt auch ein mega 2000er Kind gesehen und sie hatte eine Pole-Dance-Stange und ich bin dann so heimlich in ihr Zimmer und habe ihre Poster angeschaut und ihre Unterwäsche durchsucht und so und ihre Schuhe, ihre hohen Schuhe. Mega lustig. Also ich bin richtig froh, dass ich eine grosse Schwester hatte. Aber ich muss sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr sind wir uns auch ein bisschen wieder auseinander. So. Was so schade ist, aber vielleicht finden wir auch wieder mehr zusammen. Also ich habe das Gefühl, ja, es ist wie so, wenn die Interessen dann nicht mehr so übereinstimmen oder eben man sehr anders ist vom Typ, dann ist es schon mega schwierig. So, auch so eine Bindung aufbauen wieder. Dann ist man halt einfach Schwester. Aber vielleicht ist dann die Bindung gar nicht so da. Das finde ich noch ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Gehen wir doch mal zum nächsten Zettel. Ich habe jetzt recht viel gelabert. Das Ding ist, ich weiß aber gar nicht genau, was ich das letzte Mal alles schon gezogen habe. Hey, nein, Sauklaue hier. No contact. Nachher, zum Beispiel nach einer Training. Ah, halten, steht da. Kein Kontakt halten. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich finde, das Beste, was man machen kann wegen No Contact, ist, dass man mit dem Mensch wie so eine Vereinbarung trifft, wo man zum Beispiel so sagt, hey, komm, wir schreiben uns am dem und dem Datum in 3 Monaten beide wieder. Und dann können wir ja schauen, ob wir uns sehen wollen, ob wir etwas machen und reden. Oder man macht wirklich schon fix ab, dass man sich dort und dort trifft, zum reden. Aber halt erst in 3 Monaten. Ich finde, 3 Monate ist eine mega gute Zeit, um keinen Kontakt zu halten und so ein bisschen das Gröbste heilen. Wenn man das eben nicht abmacht, finde ich es mega schwierig, weil man ständig vielleicht auch die Hoffnung hat, dass die Person nochmal schreibt. Was eine dumme Hoffnung ist und mega doof. Oder man denkt sich auch selber dann so, oh, soll ich schreiben? Denkt die Person gerade an mich und wünscht sich, dass ich schreiben würde? Also Sachen, die erübrigen sich, wenn man das einfach von Anfang an festlegt. Und dann auch wirklich sagt, in 3 Monaten reden wir, aber bis dorthin gibt es nichts. Keine Briefe, keine E-Mails, keine... Das habe ich auch schon erlebt, dass Leute dann so sind. Ich habe ihr dann halt eine E-Mail geschrieben oder einen Brief, weil sie hat ja gesagt, wir wollen nicht schreiben. Nein, nichts. Weil eben, das hilft auch dann fürs eigene Gewissen. Man muss sich dann nicht darum kümmern, auch noch, oh, soll ich jetzt schreiben oder nicht? Sondern ihr habt abgemacht, dass ihr das nicht macht und dann macht ihr das auch nicht. Wenn man das dann durchbricht, finde ich irgendwie Arsch. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann, wenn man sich gesehen hat, ja, dann muss man vielleicht schauen, wahrscheinlich hat sich dann ja nichts geändert. Und dann, ja, dann muss man halt so weiterführen. Muss man halt vielleicht auch darüber reden, warum haben wir keinen Kontakt, was macht es, wenn wir Kontakt haben. Und ich glaube, das Wichtigste, um über jemanden hinwegzukommen, ist, und das Einzige, was hilft, keinen Kontakt zu haben. Und dann auch wirklich vielleicht sagen, komm, wir entfolgen uns und komm, wir löschen einfach alles Mögliche voneinander, so an Social Media. Fotos und so finde ich schwierig, kann ich auch noch alles auf meinem Handy, Loki, also in der Cloud. Aber ja, vielleicht ist das schon ein Ansatz, wo viele sich gar noch nie Gedanken darüber gemacht haben, dass es ja möglich ist, eine Vereinbarung quasi zu treffen. Und man will ja auch, dass es beiden gut geht. Und wenn man ja so etwas kann treffen, dann ist es ja auch immer noch relativ okay. Also so ein Verhältnis. Wenn jetzt etwas Schlimmes passiert ist, ja, dann musst du einfach durchziehen. Dann musst du einfach deinen Stolz vorne anstellen und sagen, ich melde mich nicht, weil ich bin es wie wert. Aber es ist sehr schwierig. Es ist wirklich das Schwierigste ever wahrscheinlich. Habe ich auch schon mal erzählt. Ich bin wirklich nicht gut drin, dann doch das zu machen, was das Beste für mich wäre oft. Vor allem so mit Stolz. Aber wir wollen uns alle nicht blamieren. Und das ist jetzt auch okay. Das ist jetzt eine spezielle Aussage von mir. Wenn ich jetzt so sage, ich möchte mich nicht blamieren, indem dass ich dann nochmal schreibe, obwohl die Person mir ja clearly zeigt, ich habe kein Interesse. Aber im Endeffekt ist es dann eben doch so. Vielleicht blamiere ich mich dann auch vor mir selber, weil ich es ja eigentlich besser weiß und mich dem schäme, dass ich nicht auf das gelost habe. Früher hatte ich aber gesagt, du kannst dich nicht blamieren. Also in einer gesunden Zusammensein oder in einer gesunden Beziehung zu jemandem, auch in einer freundschaftlichen Beziehung, würde ich jetzt sagen, du kannst dich nie blamieren, wenn du sagst, was du denkst und fühlst. Aber wenn dir jemand immer wieder bestätigt eigentlich, dass man keinen Bock hat oder dass man nichts von dir haltet, dann ist es irgendwie Selbstsabotage. Weil dann, ich hatte zum Beispiel den Moment gehabt, dass ich unbedingt wollte, dass die Person mir sagt, ich habe kein Interesse. Aber die Person hat das nie gesagt. Sie hat einfach immer gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Und das, dann habe ich so gedacht, ich frage einfach nochmal und nochmal, nochmal, weil irgendwann sagt sie dann vielleicht, ich möchte dich wirklich nicht sehen, dann kann ich auch weitergehen. Aber das ist halt natürlich nie passiert. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, habe ich mich nur noch blamiert. Obwohl eigentlich die Person sich blamiert hat, indem dass sie unehrlich war und sich nicht getraut hat, so etwas Einfaches einfach auszusprechen. Aber das kann halt nicht jede Person. Und darum muss man sich selber wirklich an erste Stelle setzen. Und auch mal aushalten, dass man vielleicht eine Antwort nicht bekommt oder eine Bestätigung nicht bekommt oder eben auch das Gegenteil nie passiert. Wie zum Beispiel eben eine Ablehnung. Mega viele Leute trauen sich einfach, keine Ablehnung rauszuschicken quasi. Und das resultiert dann in mega viel Selbstzweifel oder in mega viel ja, so Knopf im Kopf, wenn man sich dann die ganze Zeit Gedanken darum macht, warum jetzt die Situation so ist, wie sie ist. Aber wenn man sie wirklich so von außen anschaut, dann sieht man ja, es ist ganz klar. Die Person hat keinen Bock. Sonst wäre es nicht so. Oder es passt einfach auch nicht zu dir. Wenn du merkst, du wirst immer wieder verletzt von jemandem, weil die Person sich nicht traut, weil die Person nicht ja, irgendetwas entspricht und etwas ausspricht und so, dann passt es einfach nicht, Mann. Und das ist ja okay. Trotzdem leiden wir darunter. Es ist wie so, ich finde, man darf da auch nicht so hart zu sich sein, denn ich meine, ich kenne das selber, ich hänge auch noch an Menschen, die mir irgendwie zeigt haben, ich habe keinen Bock auf dich. Oder die nicht zu mir passt haben. So. Aber trotzdem hänge ich so an der Bestätigung, die mir der Mensch könnte geben oder geben hat oder sogar geben hat. Vielleicht war die ja schon da gewesen und dann ist es wie so abgeschwächt, indem ich nicht mehr verstanden habe, warum mich jetzt die Person schlecht behandelt. Aber man muss mit dem halt einen Weg finden und ich finde, Zeit hilft mega. Und eben dann auch kein Kontakt hilft mega. Ich persönlich muss sicher ein Jahr rechnen, um über jemanden halbwegs hinwegzukommen. Vielleicht ist es bei dir erfahrungsgemäß sogar kürzer, aber bei mir ist es ein Jahr. Und das ist echt anstrengend, aber irgendwie auch schön. So ist halt das Leben, gell? Und dann können wir in diesem Jahr andere Menschen, die einem dafür mehr Freude machen und besser passen. Kommen wir zum nächsten Zettel. Mal schauen, was dort steht. Einen, den möchte ich unbedingt auch noch. Ich hoffe, der kommt jetzt. Wie sollte man mit Avoidant Attachment umgehen? Passt ja gerade auf das Letzte. Ich finde, das ist so eine schwierige Art an Menschen. Avoidant Attachment ist the worst. Ich kann gerade mal schnell nochmal schauen, was es alles für Attachment Styles gibt, falls du noch nie von dem gehört hast. Auf Deutsch sind das die Bindungsstile und das sind typische Muster, die Menschen in engen Beziehungen fühlen, denken und handeln. Also sie entstehen meistens ganz früh in der Kindheit, aber sie prägen nicht nur Partnerinnenschaften, sondern auch Freundinnenschaften und Selbstwahrnehmung, was noch spannend ist. Und es gibt 4 Bindungsstile. Wir haben hier einmal Secure Attachment, ein sicherer gebundener Bindungsstil. Merkmale für das sind Vertrauen in andere und sich selber. Man kann Nähe zulassen und sich abgrenzen. Man fühlt sich wertvoll und liebt auch andere. Konflikte können offen besprochen werden. Also das Ideale. Und das Verhalten ist sehr stabil in Beziehungen, zuverlässig, empathisch. Keine übermäßige Angst vor dem Verloren werden. Und der Umgang von diesen Leuten ist vertrauensfördernd, auf Augenhöhe und das mit gegenseitigen Bedürfnissen auch respektiert. Dann gibt es den zweiten Bindungsstil, unsicher, ängstlich, anxious. Das ist einer, den ich zum Beispiel kenne von meiner Jugend. Dort sind die Merkmale, dass man eine hohe Angst hat vom Verloren werden. mega starkes Bedürfnis nach Nähe und Bestätigung. Man neigt zum Klammern, man ist klingi und der Überanpassung zum Gemachtwerden. Das Verhalten von diesen Leuten ist sehr oft sehr sensibel auf Zeichen von Ablehnung. Überdenkend und analysiert Beziehungen mega stark, also überanalysierend eigentlich. Diese emotionale Welle so zwischen Liebe und Panik, also immer über ständig Angst haben, sobald irgendetwas passiert, dass man jetzt verloren werden könnte. Und alles immer so deuten, dass man ja jetzt die Person könnte, also dass man nicht mehr geliebt wird und nicht mehr gut ist. Im Umgang mit diesen Menschen braucht es extrem viel Geduld und sehr viel Sanftheit. Man muss ständig Beständigkeit und Zuverlässigkeit zeigen und viel Rückversicherung geben. Ich bin für dich da, ich finde dich toll, du bist gut, so wie du bist, ich liebe dich, ich bleibe da. Und es ist aber auch sehr anstrengend. Also, ja, je mehr Ängste, desto anstrengender auch. Vor allem je nachdem, wie halt die andere Person gepolt ist. Dann gibt es den dritten. Und da kommen wir schon zum Thema. Das ist avoidant, unsicher gebunden. Merkmale davon sind, dass die Person Angst vor zu viel Nähe hat und Abhängigkeit, betont unabhängig und Selbstgenügsamkeit, unterdrückt oft eigene Bedürfnisse und Gefühle. Das Verhalten von diesen Leuten ist sehr viel Rückzug bei Konflikt, aber auch Rückzug bei zu viel Nähe für sie. Dann Schwierigkeit, über Gefühle zu reden und wirklich ehrlich zu sein in dem, wieso man wie gehandelt hat. Sehr, und das ist aber das Problem, glaube ich, die wirken oft sehr kühl und distanziert. Und mit dem habe ich mega Mühe. Und der Umgang mit diesen Leuten, und das finde ich aber mega spannend, ist voll oft einfach sehr viel Raum los. Die brauchen enorm viel Platz, weil eben sobald es zu nahe kommt, gehen sie 10 Schritte zurück. Und Druck vermeiden, also nie so Ultimate stellen oder mega viel Pressure halt, ist sehr, 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 sehr schwierig mit diesen Leuten. Ich kann mich da auch an mega viele Situationen erinnern, wo ich wie so gesehen bin, ja, ich kann einfach nicht aufhören, weil ich es nicht gecheckt habe, aber im Nachhinein hätte ich einfach wirklich 4 Schritte zurück, weil das ist das Einzige, was diesen Menschen hilft oder was die Beziehung besser macht zu diesen Leuten. Das Problem ist ja am Avoidant Attached Sein, dass man das Gefühl hat, Nähe ist nicht sicher, sondern man fühlt sich dann eingegangen. Und darum muss man wie im Umgang mit diesen Leuten ja irgendwie zeigen, dass Nähe eben sicher ist, dass man sich kann öffnen kann, dass nichts Schlimmes passiert so, und dass es nicht alles ist, dass man nicht vereinnahmt so. Weil das ist ja auch die grosse Angst gefühlt. Die wollen ja Freiraum, mega oft. Und wenn man dann kommt und so sagt, können wir uns bitte heute und morgen und übermorgen sehen und immer dann und dann telefonieren und noch, du musst mir jetzt zurückschreiben, dann kommt es gar nicht gut. Weil, ja, die gehen dann zurück und die nerven sich dann nur. Und wenn sobald sich jemand nervt, ist es eh nicht gut. Also in Zwischenmenschlichkeiten. Und man muss mega viel Geduld auch mit ihnen haben. Und ich glaube, das Problem ist auch, wenn die Leute das selber nicht wissen. Das finde ich hure anstrengend. Wenn die das nicht... Also ich finde, da muss man wie irgendwann auch bewusst an einen Punkt kommen, wo man sich mit dem will auseinandersetzen und sich will bessern, weil man so keine Beziehungen kann führen. Also ich finde wirklich, avoidant ist einfach das Schlimmste für mich. So. Man muss halt, um das... ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Um das aufarbeiten, muss man ja zuerst mal die Muster erkennen. Man muss zuerst mal sich mit dem befassen, vielleicht das auch mal gehört haben. Und man muss halt erkennen, was immer wieder passiert. Mit egal welchem Mensch. So. Zum Beispiel, wenn man avoidant ist, dass man zum Beispiel merkt, oh, ich habe ja noch nie eine Beziehung geführt, die länger gegangen ist als 2 Monate. Weil dann habe ich es immer nicht mehr geil gefunden. Warum? Ist es wirklich einfach, weil die Person nicht gepasst hat? Oder weil es da noch so viel mehr Besseres gibt? Nein, es ist meistens, wenn man avoidant attached ist. Und eben, das bildet sich ja alles in der Kindheit. Darum ist es ja so fest verwurzelt und man wächst so auf und man macht es immer weiter. Und ich weiß nicht, wenn kommt auch der Punkt, wo man das checkt? Vielleicht, wenn jemand das mal auch anspricht und so sagt. Und zum Beispiel jemand, der avoidant attached ist und jemand, der anxious attached ist, boah, das ist ja wirklich die absolute worst combination. ich weiß, also ich bin froh, dass die, ah, das schon mal erlebt. Ja, eben, wo ich so jünger war, bin ich recht anxious gewesen. Und habe auch mich nicht getraut, mich zu trennen von Sachen, die mir nicht gut getan haben, auch Beziehungen. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn jemand mega viel Angst hat vor dem Verlorenwerden und die andere Person hat einfach, ist mega, fühlt sich voll eingegangen, ständig. Das ist wirklich, das ist gar nicht gut. Dann geht es ja beiden auch nicht gut. So. Dort hilft natürlich Therapie auch, um das anzuschauen und besser verstehen, warum man wie funktioniert und wie gehandelt hat. Ja, und woher das auch kommt. Das kommt ja eben oft auch von den Eltern. Zum Beispiel, wenn du sicher gebunden bist, was ja eben eigentlich das Ideal wäre. Also, ist ja alles okay und so, aber ein sicherer Bindungsstil macht dich ja auch mega glücklich, weil du wie so das Gefühl hast, ich bin liebenswert und die Welt ist ein sicherer Ort für mich. Ich darf geliebt werden, ich liebe und ich kann auch mit Verlust umgehen. Ich schaffe alles mässig. Und für das braucht es halt Eltern, die mega zuverlässig sind, die da sind, zuhören, das Kind auch ermutigen, zum die Welt entdecken und Selbstbewusstsein aufbauen. So. Aber wenn du halt ja, Eltern hast, die manchmal lieb sind, manchmal gemein, manchmal überfordert und man es ständig so als Kind spürt, dass man muss um Aufmerksamkeit kämpfen, dann ist natürlich irgendwie die anxious Attachment wie so vorprogrammiert, weil du ständig das Gefühl hast, du musst dir alles verdienen und du kannst ja nie, du bist nie sicher in dem, wie deine Bezugspersonen, wie zum Beispiel deine Eltern, mit dir umgehen. Du musst ständig abwägen, ist heute ein guter Tag oder nicht? Was muss ich jetzt heute machen, damit Mami mich gern hat und so? Mega schwierig. Und dann lernst du halt auch, eben, ich bin nie genug oder nicht immer und Nähe, also wie so Bestätigung auch, kann ständig verloren gehen. Das ist mega schlimm. Also eben, die tun mir auch mega leid. Ich kann mich jetzt gar nicht gross... Ich glaube, ich bin mittlerweile relativ sicher gebunden und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jahrelang Therapie gemacht habe, um das auch aufarbeiten. Aber eben, vor allem, wenn man frühe Beziehungen hat und darum habe ich auch schon gesagt, so, je früher Beziehungen eingehen, desto übler eigentlich. Meiner Meinung nach. Weil einfach, eben, du bist dann noch so, du bist dich noch selber so empfinden und die Muster erkennen, das ist so schwierig. Lieber später Beziehung als früher. Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Avoidant Attachment schauen, dann steckt ja dort dahinter auch sehr viel Leid eigentlich. Weil eben hingegen zu einem sicheren Bindungsstil, wo die Eltern dir gezeigt haben, wir sind da für dich, wir unterstützen dich, du bist wertvoll, ist es bei den anderen, also beim unsicher vermeidend gebunden sein, voll oft so, dass halt die Eltern sehr kalt und distanziert sind und zum Beispiel sehr ablehnend bei Gefühlsäußerungen. Und das macht dich natürlich als Kind enorm verunsichernd. So, dann hast du ständig das Gefühl, meine Gefühle sind nicht, dürfen nicht Platz haben, ich störe nur, ich muss sie unterdrücken. Und das auch Nähe wie so mit Risiko von Ablehnung und Abwertung verbunden ist. Und das bedeutet dann im Gegenrückzug. Was eigentlich mega Sinn macht in dieser Konstellation. Und ich glaube, es hat viel auch mit Überforderung zu tun, wenn die Eltern nicht, gar nicht Kraft haben, dann noch auf das einzugehen und ständig halt selber mit irgendwelchem Shit beschäftigt sind oder auch mit viel, ja, selber mit wenig Liebe aufgewachsen sind. Ich glaube, es hat auch, also kommt dann schnell auch in das Inne. Und eben, ganz oft ist das ja auch so etwas Erlernt, also von den Eltern jetzt zum Beispiel. Aber bei den Kindern kann sich das dann natürlich auch in einer Art von Trauma äußern. Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Armut, eben, weil die Eltern sind nie um. Es kann alles halt dazu führen, dass du das Gefühl hast, ich bin immer zu viel, ich muss mich zurücknehmen. Und du hast dann auch vielleicht so das Gefühl, ich muss alles selber machen. Ich kenne das selber auch sehr, zum Beispiel. Ich würde jetzt aber nicht mehr sagen, dass ich avoidant, also ich bin nie avoidant gewesen, sondern ich habe immer mega Liebe gesiegt, eigentlich. Bin aber amigs dann schon, ja, aber die Selbstständigkeit, so, die übermäßige Selbstständigkeit auch schon früher, die lässt dann vielleicht bei den avoidant attached Leuten wie nicht zu, dass sie jemanden ins Leben lassen, wo das könnte ins Wanken bringen. Ich persönlich habe das auch schon erlebt, dass ich jemanden toll gefunden habe, der avoidant war. Über das haben sie eigentlich vorher schon gehabt. So, dass die Person mir nie gesagt hat, ich habe keinen Bock. Aber alles hat irgendwie hat hingewiesen darauf. Und dort habe ich dann auch angefangen überlegen, wie sich die Person prägt. Warum ist der Mensch so? Und ich neige wirklich dazu, zu überanalysieren und finde das auch immer sehr spannend. Aber amix ist es auch too much. Also amix denke ich mir jetzt im Nachhinein auch, ey, hat jetzt gar nicht mehr sein, die Energie zu verschwenden, aber ich habe das irgendwo auch mega gebraucht, um zu verstehen, warum der Mensch sich so und so verhält und auch, warum das bei mir so wehtut. Und ich glaube, das hat mich gerettet von diesem Mensch ein bisschen. Dass ich so verstanden habe, warum die Person so ist und dass ich auch ein Mitleid empfinde dafür und dass es gar nicht so viel mit mir zu tun hat. Weil eben, wenn jemand so geprägt ist und das Muster schon seit Jahren, seit klein auf weiterzieht, dann bist nicht du die, die das ändern kann. Und ich glaube, das habe ich auch mega lange nicht gecheckt. Ich habe natürlich immer gemeint, bei meinen Ex-Boyfriends auch, ich kann sie ändern. Aber nein. Und du musst auch nicht. Und ich bin auch nicht deine Mutter. Das ist etwas, was ich mir immer wieder sagen musste. Ich bin nicht die Mutter von diesen Leuten, Alter. Wirklich, das mit die Arbeit müssen sie wie es selber machen, wenn sie an dem Punkt sind, wo sie selber checken, niemand will mit mir zu tun haben. Alle sind verletzt von mir. Warum? I should work on it. Aber geil, dass die Attachment Styles, die kann man brauchen, um sich Sachen erklären, sich besser kennenlernen. Das ist kein Schicksal. Du bist nicht für immer jetzt so, sondern an dem kann man arbeiten. Man kann das anschauen und besser verstehen. Man kann sich besser verstehen, die Beziehungen, die man führt. Zum Beispiel auch, ich habe mega Mühe mit Leuten, die sehr unsicher sind. Auch unsicher gebunden, bin ich sehr streng. Aber wenn jetzt zum Beispiel auch jemand mir gegenüber sitzt, wo ich clearly merke, die Person hat die ganze Zeit Angst davor, zum Beispiel irgendwie ausgeschlossen zu sein und das die ganze Zeit äußert. Ah, aber wo sind die gewesen? Und ich bin dort gar nicht dabei gewesen. Nein. Dann check ich ja auch mega schnell so, das hat gar nicht damit zu tun, dass wir jetzt einfach mal etwas gemacht haben und gar nicht überlegt, so wie gedacht haben, sondern es geht wirklich, es ist alles nur bei dem Mensch, der Angst hat, aufgrund von früheren Erfahrungen. Und dann muss man halt auch irgendwie abwägen, wie viel Geduld kann ich da mitbringen, jetzt zum Beispiel bei anxious attached Leuten. Weil ich zum Beispiel habe wenig Geduld, was das angeht, was auch nicht immer fair ist, weil man muss sich halt, ja, wir müssen uns unterstützen irgendwo. Und zum Weiterkommen müssen auch die Menschen mit dem mal konfrontiert sein. Wenn dann alle Leute, ich habe das selber erlebt, aber ich bin sehr ängstlich gewesen, glaube ich. Und dann habe ich mich auch mega verloren gefühlt von Leuten, weil die nicht bei mir haben trauen zu schwätzen. Die haben wie Angst gehabt, dass wenn sie mir das sagen, dass ich dann mega traurig bin. Und die haben mich nicht verletzen wollen, haben aber auch keinen Bock mehr auf mich gehabt. Und dann bin ich aber am Schluss dort gestanden und habe gar nicht gewusst, was jetzt los ist und warum ich mich so scheiße muss fühlen. Dabei hat es mega geholfen, das einfach mal zu hören. Und der Moment ist dann auch irgendwann gekommen und der war ein bisschen überwältigend gewesen und wie eine riesige Welle. Ich kann mich auch richtig gut an das erinnern, weil dort bin ich so, vielleicht so 17, 18 gewesen. Und dann haben wir dort uns im Tibet getroffen, lustigerweise. Und ich bin konfrontiert damit worden, was ich alles schlecht mache. Das ist jetzt sehr pragmatisch gesagt. Es war eigentlich ein gutes Gespräch gewesen, weil sie sind einfach mal, haben alles mal auf den Tisch gelegt. Aber ich war wie erleidet gesehen. Und das sind irgendwie vier Leute um mich herum, die mir gesagt haben, du bist eigentlich mega dumm und ich möchte eigentlich nicht mehr mit dir zu tun haben. Weil ich einfach nicht so wirklich nach meinem Inneren gegangen bin in dieser Zeit, sondern einfach mega getrieben gewesen von dem Anxious sein. So, verlor mich nicht, ich möchte dabei sein. Wie erwartet wohl der Mensch, dass ich jetzt mich verhalte? Ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich immer mal wieder muss irgendwie eingestehen oder merken, wie man sich verändert, wenn man mit jeweiligen Menschen Zeit verbringt und chillt. Dass man dann eben vielleicht gar nicht mehr so ganz bei sich ist, sondern so eine Rolle einnimmt, wo man sich angewöhnt hat mit diesen Leuten. Und ich habe dann auch mega gemerkt, ich bin gar nicht so authentisch mit euch, weil ich gar nicht nach meinem wahren Wesen gehandelt habe, sondern ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, dann etwas einzunehmen oder so. Und es ist dann auch wieder besser geworden, aber die Gespräche, die hat es wie gebraucht, aber die sind mega schlimm gewesen. Und eben, darum finde ich, man sollte schon Geduld haben mit diesen Leuten, aber man sollte es auch immer mal wieder ansprechen, aber auf eine liebevolle Art. Auch hier nicht nie und immer irgendwie sagen. Und auch so sagen, ich sehe dich und ich sehe, dass es Angst ist. Weil und auch bei avoidant, so, das ist ja Angst dahinter. So, die Angst vor zu viel Nähe und Verlust von der Autonomie oder eben der Konflikt zwischen, ich habe Bedürfnis eigentlich nach Nähe, aber ich kann eigentlich gar nicht zulassen. oder eben nur zu einem gewissen Punkt. Und ich finde das persönlich als Gegenüber mega schwierig, weil du dann immer wieder so ein bisschen vom Kuchen abbekommst, aber nie genug. Oder es hört dann immer wieder auf und du bist ständig in so einem Wechsel, wo du musst selber einschätzen, kann ich jetzt noch schreiben? Oder ist die Person dann gerade wieder, macht die zu? Oder hat mich die Person jetzt gestern so herzig irgendwie behandelt und jetzt ist es gerade wieder vorbei und es ist mega kalt? Oder ist das jetzt gerade ein längerer Lauf? Oder was mache ich gerade, damit das die Person überhaupt kann? Aber man braucht dann mega viel Ruhe und Distanz zurück. Aber ich glaube, vielleicht auch mal mit diesen Leuten wirklich über das schwätzen, über die Attachment Styles und vielleicht auch so sagen, so, was man von ihnen will. Und auch selber herauszufinden, wie kann ich zu einem sicheren Bindungsstil kommen. So, ist mein Bedürfnis oder mein Anspruch an die Leute oder an die Beziehung und die Zwischenmenschlichkeit, dass ich dann irgendetwas davon, also dass ich mich wie daran bereichere und dann erst ganz bin, oder bin ich ganz und ich möchte das wie noch dazu. Weil ich glaube, wenn zum Beispiel jemand, der avoidant ist, das Gefühl hat, du bist nicht ganz und du willst die Person, um das Peace wie so füllen, dann sind die noch ängstlicher, weil sie so denken, boah, ich will das gar nicht sein, ich kann das gar nicht tragen, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Na. Aber falls du gerade Gedanken zu diesem Thema hast, du mir die gerne mal nennen, weil ich finde das sehr spannend. Und ich glaube, ich persönlich neige schon dazu, die Leute sehr attraktiv zu finden. Und ich glaube, da kommen wir auch so zu dem, ja, eben, was man irgendwie anstrebt oder cool findet und welche Menschen man irgendwie als begehrenswert sieht. Weil man hat dann mega schnell so das Gefühl, die möchte ich erobern. Aber muss man dann auch überlegen, wie gesund ist das und zu welchem Maß und wie weit geht es denn, weil dann wirklich mit, ich habe dann auch so gedacht, bei dieser Person oder bei diesen Personen, die ich das erlebt habe mit dem Avoidant sein, würde ich wirklich mit ihnen in der Beziehung sein? Nicht so, auf jeden Fall. Und es müsste noch so viel passieren, um auf ein Level zu kommen, wo ich wirklich Bock hätte, mit dieser Person wirklich zusammen sein oder mehr Zeit verbringen, weil das einfach sehr anstrengend ist. Und was mache ich da eigentlich auf dieser Welt? Sicher nicht mich quälen, weißt du? Und natürlich ist es auch schwierig, zu jemandem den Kontakt abbrechen oder sagen, für mich passt das einfach nicht mehr, auch einfach für sich. Aber es gibt dir auch ein gewisses Selbstbewusstsein irgendwo, weil du weißt, dass du das Richtige für dich machst und nach deinem Herz wirklich handelst und du gibst dann ja auch wieder Raum auf so für andere Leute. Weißt du, was ich meine? Und ein schöneres oder Sachen, die besser passen oder Zwischenmenschlichkeiten, die sich schöner anfühlen, wo du nicht ständig musst dich hinterfragen und überlegen, wie kannst du gegen deine Natur arbeiten. Aber zum Beispiel bei mir, ich möchte Smileys und Liebe und dann und schreiben. Und wenn ich dann aber ständig so bin, oh, wie kann ich das jetzt schreiben, dass es so wenig cute wie möglich ist, sondern so distanziert wie möglich, dass der Mensch sich ja auch nicht irgendwie eingeschränkt fühlt? Ass. Okay, wir kommen zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht zuzuhören. Ich bin mega gespannt, was für Feedback du mir möchtest geben. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Tschüss! Papers, stepping out of wooden cars. Falls du mir etwas möchtest schreiben, dann findest du all meine Socials unten in der Caption. Und danke an Nivea fürs Sponsoren von dieser Folge.